Zukunft Made in Bavaria. Der Podcast der bayerischen Wirtschaft.
Der Aufholprozess bei der digitalen Transformation in Anwendungstechnologien muss beschleunigt werden. Denn ob die Digitalisierung in wichtigen Anwendungstechnologien erfolgreich verläuft, ist maßgeblich für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit eines Standorts. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunft Made in Bavaria. Mein Name ist Katharina Muth und ich spreche heute mit dem Geschäftsführer von Econsite, Kai Gramke, der mit seinem Team für die VBW eine Studie gemacht hat zum Thema digitale Wettbewerbsfähigkeit aus globaler Sicht. Herr Gramke, können Sie vielleicht mal kurz erklären, wie die Studie abgelaufen ist und was die wichtigsten Erkenntnisse daraus waren?
Also die Frage, die wir in der Studie beantwortet haben, war genau die, was passiert an der Schnittstelle zwischen digitalen und Anwendungstechnologien? Weil die Dynamik an dieser Schnittstelle, die brauchen wir. Da finden die revolutionären neuen Produkte statt, da finden die revolutionären neuen Prozesse statt und die wollen wir sehen. Und wo werden die gemacht? Das war die Frage. Wir haben das gemacht für rund 20 Digitaltechnologien, die wir uns angeguckt haben, fortgeschrittene Digitalisierungstechnologien, wie eben künstliche Intelligenz, Big Data, bis hin zu Cyber Security, Fintech und Quantencomputing und auch die Mensch-Maschine-Interaktionstechnologien. Und auf der anderen Seite haben wir rund 90 Anwendungstechnologien gehabt, aus allen Bereichen der Industrie, Gesundheitswesen, Mobilität, Materialien und so weiter, bis hin zu Flugzeug, Nanotechnologien, all das. Und genau an der Schnittstelle wollten wir gucken, was passiert da, wie dynamisch ist das? Und es ist sehr dynamisch. Und das Zweite ist, wo passiert es? Und dann sieht man eben, dass das Niveau sehr stark aus den USA kommt, die Dynamik sehr stark aus China kommt und Europa zwar eine gute Positionierung hat, aber bei der Dynamik nicht mithalten kann. Da muss man jetzt eben im Detail da wirklich mal gucken, wo denn da wirklich noch die Nischen sind, in denen wir vielleicht noch diese Dynamik an den Tag legen können oder auf die wir uns konzentrieren können. Aber das war so der Kern der Studie, dass wir genau diese Schnittstelle angucken wollten.
Viele wissen ja gar nicht, was Digitalisierung eigentlich ist. Können Sie uns da mal weiterhelfen?
Ja, wenn Sie 100 Leute auf der Straße fragen, was Digitalisierung ist, dann bekommen sie 200 Antworten. Und das ist eigentlich schon genau das Problem an der ganzen Geschichte. Und genau da wollen wir auch eingreifen. Weil in der Vergangenheit war das dann so, dass Digitalisierung gleichgesetzt worden ist mit mehr Windows. Das kann ja nicht unbedingt ein Ziel sein. Das heißt, früher war Digitalisierung eigentlich etwas, mit dem man bestehende Produkte oder bestehende Prozesse, ich sag mal, ein bisschen besser gemacht hat, ein bisschen schneller gemacht hat, vielleicht ein bisschen billiger gemacht hat. Das war sozusagen Digitalisierung 1.0, also mit IT optimiert. Und jetzt allmählich sind wir in der Situation seit ein paar Jahren, dass wir mit Digitalisierung neue Prozesse und neue Produkte bekommen. Und da wird es jetzt richtig spannend. Und das sind eben Sachen, die nicht nur mit, ich sag mal, mit klassischen Computergeschichten zu tun haben, sondern da geht es wirklich um High-End-Sachen. Das ist künstliche Intelligenz, das ist Cloud-Computing, das ist virtuelle Realität, das ist Big Data, Quantencomputing, so diese ganzen Themen.
Was ist denn da gerade so das größte Feld, das die größte Aufmerksamkeit erlangt? Ich würde jetzt mal sagen, bei uns normallos ist es KI. Was ist es im Businessbereich?
Es ist ganz klar KI. Wobei, man muss eben auch aufpassen mit KI, also mit jeder Technologie eigentlich. Jede Technologie durchläuft irgendwie so ein Hype, dass man sagt, das ist jetzt die Lösung für alles. Und dann kommt so ein Tal der Tränen, wo die Enttäuschungen groß sind. Ja, hat jetzt irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und dann wird die Technologie, geht sie vergessen in der Öffentlichkeit und kommt dann so unterschwellig dann doch irgendwann ein paar Jahre später wieder zurück. KI hat das schon lange hinter sich. Das ist eine Technologie, das fing in den 60er Jahren an. Und da gab es schon einige Täler der Tränen. Jetzt merkt man aber, dass es jetzt da ist, auch um zu bleiben. Und das ist der große Unterschied. Es wird nicht mehr so einfach verschwinden, wie es früher verschwunden ist.
Und woher kommt der Aufwind, dass wir jetzt auf einmal doch ganz offen dafür sind?
Gar nicht mal offen. Es sind die technischen Möglichkeiten. Da spielen jetzt wieder Technologien zusammen. Also alles, was jetzt mit Big Data und Cloud zu tun hat, sind genau die Möglichkeiten, die man braucht, um künstliche Intelligenz, was ja extrem rechenintensiv ist, überhaupt erstmal zu realisieren. Also ohne diese anderen Technologien würden wir in KI überhaupt gar keine Fortschritte machen. Und das ist jetzt eben das Neue. Das hat es früher nicht gegeben.
Ich hatte ja den Vortrag gehört, wo Sie über digitale Patente gesprochen haben und wo es um digitale Transformation ging. Jetzt werden wahrscheinlich auch viele Patente Richtung KI angemeldet. Was passiert aber denn da noch so auf dem Markt der Patente in Richtung Transformation?
Eigentlich merkt man dass fast alle Technologien, fast alle digitalen Technologien, über die wir hier reden, extrem dynamisch sind. Da passiert extrem viel in der Welt, muss man sagen. Und künstliche Intelligenz eben auch. Was für uns jetzt spannend ist, dass wir uns eigentlich nicht nur künstliche Intelligenz oder irgendeine Digitaltechnologie zum Zweck der Digitaltechnologie angucken. Weil das ist einfach nur, das könnte man jetzt mal als Grundlagenforschung bezeichnen oder KI zum Zweck der KI ist auch nett. Aber was uns eigentlich mehr interessiert, sind die Anwendungen von diesen Technologien. Also wofür wird denn KI verwendet? Wofür wird denn Cloud Computing verwendet? Wo findet denn Mensch-Maschine-Interaktion statt? Das sind die Fragen, die uns eigentlich interessieren. Und das kann man mit Patenten wunderbar machen, dass man eben sieht, wie Technologien zusammenwachsen. Ein Patent kann mehrere Informationen beinhalten, mehrere Technologieinformationen. Das ist genau das, worauf wir uns als Firma eigentlich spezialisiert haben. Nämlich genau diese ganzen einzelnen Informationen aus diesen Patenten rauszukitzeln, was man früher mangels Big Data eben auch nicht konnte. Das ist auch erst seit ein paar Jahren möglich, das, was wir hier tun. Und somit nutzen wir sozusagen digitalen Fortschritt, um digitalen Fortschritt zu messen. Das ist jetzt wirklich spannend, wenn man dann sieht, wie diese Technologien, diese digitalen Technologien so langsam andere Technologien durchdringen und eben genau in diesen anderen Technologien für neue Produkte, neue Prozesse sorgen.
Und wie sieht man da gerade auch den Fortschritt, ja, mit Hilfe vielleicht von Zahlen, also international?
Wenn man das gesamte Patentsystem nimmt, ist es super dynamisch überall. Das liegt hauptsächlich daran, dass China ein extrem dynamisches Land ist für Patente, gefolgt von den USA, aber auch in Europa. Man sieht es aber eben nochmal besonders in den Digitaltechnologien, die eben noch dynamischer sind. Also beispielsweise, wir haben uns ja für die Studie, die Sie vorhin zitiert haben, rund 20 fortgeschrittene Digitalisierungstechnologien angeguckt und die haben ihre Patentzahlen in den letzten 5 Jahren verdoppelt alleine. Also da ist das richtig, richtig Dynamik drin.
Sie haben gerade gesagt, dass Patente, die angemeldet werden, andere Technologien durchdringen. Können Sie da ein Beispiel nennen, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann?
Ja, es gibt ganz viele Beispiele. Also jegliche Art von Digitalisierung in einem Produkt, ob das ein Auto ist, ob das ein medizinisches Gerät ist, ob das irgendeine Art von elektronischer oder digitaler Messzähler ist für irgendwas, sind alles Beispiele für diese Art von digitaler Durchdringung. Das waren früher vielleicht irgendwelche analogen Messsysteme, heute ist digital. Ein schönes Beispiel dafür ist immer so das klassische Beispiel aus der Medizintechnik, wo man früher mit viel Handarbeit Röntgenbilder analysiert hat. Heutzutage werden diese Röntgenbilder digital erstellt. Da guckt dann auch eine künstliche Intelligenz oder ein Bilderkennungssystem drauf und macht die Erstanalyse und macht die Ersteinschätzung. Und dann kommt der Arzt. Das vereinfacht vieles, vielleicht auch ein bisschen weniger Fehler. Es beschleunigt die Prozesse und es ist insgesamt für alle Seiten natürlich deutlich positiv. Das ist ein typisches Beispiel dafür.
Und wo erwarten Sie noch revolutionäre Entwicklungen?
Überall da, wo wir an der Schnittstelle sind zwischen Mensch und Maschine. Ich glaube, dass diese, was man so als klassische Mensch-Maschine-Interaktionstechnologien bezeichnet, ist ein Feld, in dem es richtig spannend wird. Das beste Beispiel dafür ist jetzt mal das klassische iPhone. Da war auch nichts Neues drin. Es war nur die Art, wie wir mit dieser Maschine umgehen gelernt haben, dass man jetzt mit Touch, mit Berührung sozusagen Technologie erfasst und der Maschine was beibringt. Da gibt es ja noch ganz andere Möglichkeiten, bis jetzt Gestenerkennung, Gesichtserkennung, Spracherkennung, all diese ganzen Sachen bis hin zu virtueller Realität. Wie wir also diese Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine bis hin zu sozusagen mit Gehirnmessungen, Maschinen bedienen, wie wir damit umgehen. Das ist, glaube ich, sicherlich eines der spannendsten Felder.
Wie ist denn allgemein international der Wettbewerb, wenn wir uns digitale Transformation angucken? Also wo sieht man die meisten Bewegungen? Wo werden die meisten Patente eingereicht? Wie sieht's da international aus?
Also da muss man ganz klar unterscheiden zwischen Masse und Klasse. Die meisten richtig guten Patente in diesen relevanten Technologien kommen nach wie vor aus den USA. Da ist einfach das Innovationsumfeld so, dass das gefördert wird, dass eine gewisse Dynamik da ist, dass sich die ganzen Akteure gegenseitig befruchten, dass eine gewisse Durchlässigkeit da ist. Das ist ein spannendes Umfeld, da passiert sehr viel. Und auch eine gewisse Offenheit für Neues da ist und eben auch die hohe Qualität. In der Vergangenheit war es dann so, dass zum Beispiel China sehr stark über die Masse gekommen ist. Mittlerweile kommt ein Drittel aller Patente weltweit, aller Neuanmeldungen kommt aus China. Da kann man mit alten Methoden, wie man das so machte früher, dass man sagte, man zählte die Patente und wer die meisten hatte, war der Beste. Das war damals ja schon Quatsch, nur man konnte es nicht besser machen. Da kann man heutzutage mit einer qualitativen Betrachtung dieser Patente reingehen. Und man stellt fest, dass China eben jetzt gerade dabei ist, sich von Quantität auch in Richtung Qualität zu verbessern. Und das sieht man sehr stark in den Zahlen. Also wir haben ein hohes Niveau in den USA, was qualitativ hochwertige Digitalpatente angeht. Und wir haben eine starke Dynamik, was das Gleiche in China angeht, sodass sie mittlerweile auf Platz 2 sind weltweit. Dann kommen die Japaner und die Koreaner und dann auch eben Europa. Also Europa ist jetzt auch nicht so richtig schlecht. Aber was in Europa fehlt, ist halt ist die Dynamik.
Und worauf ist das zurückzuführen?
Ja, da kann man lange drüber diskutieren. Also ich glaube, dass wir hier vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind, was die Akzeptanz von neuen Technologien angeht. Dass wir eher vielleicht mal das Risiko sehen als die Chance da drin. Hat aber vielleicht auch was damit zu tun, wenn man Europa als Ganzes anguckt, muss man sich auch dann genau angucken, wer denn jetzt in Europa. Also wenn man jetzt von den, ich sag mal, diesen super Weltklasse-Patenten in diesen angewendeten Digitaltechnologien, die wir jetzt hier mal analysiert haben, dann sind das ungefähr knapp 90.000. Davon kommen 10% aus Europa. So, und von diesen 10%, von diesen knapp 10.000 Patenten kommen knapp 5.000 aus Deutschland. Da kann man sagen, an Deutschland kann es nicht unbedingt liegen. Also das ist vielleicht auch eher so, dass der Rest Europas noch sehr stark hinterherhinkt. Also wir haben, klar, Frankreich ist noch sehr stark, die Niederlande sind sehr stark, aber dann hört es auch ganz bald auf. Und das, denke ich, ist glaube ich, noch ein Problem in Europa, dass die Forschungsintensität in vielen Ländern, insbesondere auch in Osteuropa, nicht besonders stark ausgeprägt ist.
Aber bedeutet ja dann, dass wir in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit hier in Deutschland nicht so gut aufgestellt sind, oder?
Naja, erstmal sind wir schon grundsätzlich gut aufgestellt. Also das wächst alles und es ist schon durchaus dynamisch. Es wächst halt woanders nur noch stärker. Es ist nicht so, dass wir nichts machen. Es ist nur woanders ist die Dynamik noch stärker. Und dann haben wir irgendwann mal das Problem der kritischen Masse. Und das, denke ich, ist das Risiko, vor dem wir in Europa stehen. Ich glaube, die Möglichkeiten und die Grundlagen sind ja alle da. Nur die Dynamik ist nicht da und vielleicht ist sie nicht gleichmäßig auf alle Schultern in Europa verteilt.
Wenn wir jetzt noch eine Stufe kleiner werden, also vom Großen ins Kleine, wie steht's denn um digitale Weltklasse-Patente in Bayern?
In Bayern sieht es sehr gut aus. Also Bayern ist eigentlich, je nachdem, wie man es jetzt genau anguckt, ungefähr für ein Drittel der deutschen Patente verantwortlich. Und damit natürlich auch für einen signifikanten Teil innerhalb Europas. Also das kann man schon so sehen. Ich glaube, es sind 20-25% der europäischen Patente und ungefähr ein Drittel der Patente in Deutschland. Das ist schon ein Punkt. Also Bayern ist in Deutschland führend.
Was glauben Sie denn, welche Voraussetzungen müssten noch geschaffen werden, sowohl auf bayerischer, deutscher und europäischer Ebene? Welche politischen Entscheidungen müssten da gefällt werden, damit eben noch mehr passieren kann in diesem Feld?
Man muss schon ein bisschen vorsichtig sein, was Rahmenbedingungen angeht und was die dann eben eine Änderung der Rahmenbedingungen eben auch entsprechend auslösen. Da kann man schon unterstützen von deutscher und europäischer Sicht. Aber man sollte diese Technologieoffenheit schon irgendwo auch belassen und nicht zu steuernd eingreifen. Das, denke ich, ist eine Grundvoraussetzung, die liegt aber jetzt vielleicht auch aus meiner Position heraus. Aber wenn man das so sieht, dann denke ich, immer ist der wichtigste Punkt der, dass wir die vorhandenen Kompetenzen stärker verknüpfen müssen. Wir haben sicherlich in Europa eine ganze Menge tolle Forschungseinrichtungen, wir haben tolle Unternehmen, die müssen einfach nur enger zusammenarbeiten. Wir haben mit den großen EU-Forschungsprogrammen, um die beneidet uns die ganze Welt.
USA und China sind besonders wettbewerbsfähig, weil sie ja eben auch viele Patente auf den Markt bringen. Was glauben Sie denn, sind die Hauptfaktoren, die die haben und wir eben noch hinterherhinken?
Also erstmal sind Patente ja nur ein Indikator. Und ein Patent ergibt einem gewisse Rechte und die Möglichkeit, daraus was zu entwickeln. Dann muss daraus aber auch noch was entwickelt werden. Und das muss dann auch noch gut sein. Wir können mit Patenten jetzt eben messen, oder andersrum gesagt, Patente sind eigentlich sowas wie ein Vorwärtsindikator. Sie zeigen, ob ein Unternehmen in den kommenden 3 bis 5 Jahren irgendwie das Potenzial hat, in einem gewissen Gebiet was zu machen. Wenn es da viele gute Patente hat, ist die Wahrscheinlichkeit, da in einem Markt aktiv zu sein, sehr hoch. Wenn sie nichts hat, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering. So muss man mit Patenten jetzt umgehen. Das ist ein wichtiger Indikator. Aber es ist nicht der einzige Indikator. Aber man muss eben auch sehen, dass wir gerade in Deutschland im Mittelstand vielleicht eher so diese alte Sicht auf Patente hatten. Ja, das bringt ja nichts und das brauche ich nicht und ich kenne ja meine Wettbewerber. Und das stimmt alles nicht mehr. Oder das hat vielleicht noch nie gestimmt. Ein Patent ist in erster Linie mal ein Verbotsrecht. Es ermöglicht dem Inhaber des Patentes, anderen Leuten Aktivitäten in diesem Gebiet zu verbieten. Das, so ist das. So, und wenn ich das nicht patentiere, dann macht es irgendjemand anders. Und dann bin ich, wenn ich Pech habe, aus meinem eigenen Markt raus. Wer jetzt extrem stark im Patentieren ist, sind natürlich alle Asiaten, also die Chinesen, die Japaner und auch die Koreaner. Aber da gibt es eben auch gewisse, ich sag mal, nationale Eigenheiten. Manchmal ist ein Patent von der Steuer absetzbar. Manchmal ist es die einzige Möglichkeit für einen Forscher überhaupt zu zeigen, an was man arbeitet. Deswegen ist es auch so wichtig, die Masse und die Klasse zu unterscheiden. Also die Masse interessiert uns ja wirklich auch nicht. Ne? Wenn ich jetzt sagen wollte, das eine Thema anbringen wollte, wo es denn wirklich schwierig ist oder wo man Nachholbedarf hat, dann ist es wahrscheinlich bei den kleinen und mittleren Unternehmen, dass sie in dem Patentwesen nicht ein notwendiges Übel sehen, sondern einen strategischen Vorteil. Und den muss man auch wirklich nutzen.
Gut, Sie hatten es ja gerade schon gesagt, Patent bedeutet nicht automatisch wettbewerbsfähig zu sein.
Nee, auf keinen Fall. Ne? Aber es ist eins der, ich sag mal, der wichtigsten Grundvoraussetzungen dafür, dass man überhaupt die Möglichkeiten hat, überhaupt wettbewerbsfähig zu werden. Und das ist eben, wenn andere mir verbieten können, in meinem angestammten Markt tätig zu werden, weil sie alles patentiert haben und ich nicht, dann kann ich nicht wettbewerbsfähig sein. Da müssen sie, im Gegensatz zu früher, wo man sagt, ja, ich habe mich abgesprochen mit meinen Konkurrenten, wir patentieren alle nicht, heutzutage wissen sie gar nicht, wo die Konkurrenz herkommt. Das ist ja das klassische Thema in vielen dieser Digitaltechnologien. Sie können ja diese neuen Produkte aus zwei Perspektiven machen. Also wenn Sie jetzt ein klassisches neues IT-Unternehmen sind, dann suchen Sie irgendwo die Anwendung für Ihre IT-Kompetenz. In der Medizintechnik oder in der Mobilität. Umgekehrt, wenn Sie ein traditionelles Unternehmen sind, wollen Sie Ihr klassisches Produkt, ob das jetzt ein Auto ist oder ein medizinisches Gerät, digitalisieren. Sie kommen also von zwei Seiten. Und wer ist jetzt schneller? Das ist ja die Frage heutzutage. Dass ich meine alten, angestammten Konkurrenten im Medizinbereich oder in der Mobilität kenne, ja, geschenkt. Aber die Einschläge aus der anderen Ecke, die kommen auch immer näher. Und die kenne ich eben noch nicht. Und das ist einer der wesentlichen Punkte, die wir machen. Die wir also jetzt mit den Patentanalysen machen. Wir machen wirklich extrem High-End-Patentanalysen für Unternehmen, wo wir wirklich Wettbewerbsanalysen machen und die kleine Nische finden, in denen Unternehmen jetzt eben noch tätig sein können. Und da sieht man das ganz genau.
Was machen denn die Unternehmen in Europa, wo Sie sagen, ja, so wie die es machen, machen sie es richtig?
Schließt sich der Kreis, da sind wir wieder ganz am Anfang, die vielleicht ein bisschen technologisch offener sind, die vielleicht ein bisschen dynamischer sind, wo kleinere oder neue sich auch noch was zutrauen beispielsweise und eher an den Chancen gemessen werden als an den Risiken. Solche Sachen sind das schon. Also es ist ja nicht so, dass wir in Europa da schlecht sind in diesen Themen. Gar nicht. Im Gegenteil, wir sind richtig gut. Nur wir schaffen es noch nicht, das so in die Breite zu bringen.
Wir sitzen noch auf unserem Leuchtturm und blenden mit unserem Licht Richtung Meer.
Ja, genau. So kann man es nennen. Ne? Aber das gilt ja auch für den universitären oder für den Forschungsbereich gilt das genauso. Also wenn Sie sich wir haben jetzt über die Top-Unternehmen gesprochen, das sind die, unter den Top 10 sind nur Amerikaner und Chinesen. Wenn man bei den Unis guckt, ist es die Fraunhofer-Gesellschaft unter den Top 10 Forschungsinstitutionen und Universitäten. Die sind ganz vorne mit dabei, wenn mich nicht alles täuscht, sogar noch vor Harvard. Das ist dann eben auch wieder ein Leuchtturm, aus dem man was machen kann. Das passiert sicherlich auch. Ne? An der Stelle wünsche ich mir dann eben, dass da vielleicht noch mehr Startups daraus generiert werden, dass noch mehr Forschungskooperationen gemacht werden und dass wir diese Chancen auch eben nutzen. Es ist eigentlich alles da.
Gibt es Steckenpferde, die die einzelnen Länder haben?
Ja, das gibt es schon. Das hängt eben auch wirklich immer damit zusammen, wo die Anwendungstechnologien sind. Und damit sind wir bei so einer klassischen, ich sag mal, Technologie-Cluster-Ansatz. Wenn wir genügend Unternehmen vor Ort haben, die in einer bestimmten Technologie aktiv sind, dann entwickelt sich das schon von selbst. Und klar, dann sind auch die weiteren Entwicklungen da drin. Also wenn Sie in Bayern eben sehr stark im Gesundheitsbereich und in der Mobilität sind, dann werden sich auch die digitalen Technologien genau in dem Bereich entwickeln. Weil eben auch die Universitäten im Idealfall auf die gleichen Felder auch aufsprengen, ne? Weil das auch im Interesse der Unternehmen und auch im Interesse des Landes ist. Ne? Das sieht man schon. Man sieht aber auch, dass manche Regionen im Ausland, wie zum Beispiel der ganze Region Boston in Amerika oder das Silicon Valley, eben dann auch viel breiter aufgestellt sind. Und dass man da auch, dass da die Nische, selbst die kleinste Nische, mittlerweile schon ziemlich groß ist. Das haben wir nicht. Da fehlt uns dann vielleicht in der Digitalisierung auch dann schon auch die kritische Masse.
Okay, und wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, wenn wir in die nächsten, sagen wir mal, 2 Jahre gucken, was wird da auf den Markt kommen, was unser aller Leben verändern wird?
Wenn ich das so genau wüsste, würde ich...
Dann wären Sie reich.
Wäre ich reich und wäre ganz woanders. Aber ich kann natürlich aus den Daten einiges rauslesen. Das ist schon so. Es wird Richtung AI gehen oder KI gehen, das ist ganz klar. Aber wenn man muss es intelligent verknüpfen. Und ich glaube, dass eben KI und Gesundheit, dass da ganz viel passiert, dass wir da erst ganz am Anfang stehen dessen, was wir leisten können. Und das Zweite ist, glaube ich, wo wir... Na, 3 Sachen sind es. Das Zweite ist, ich glaube, dass wir in dem ganzen Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion noch ganz viel sehen werden. Also das, was wir mit dem iPhone, was ich vorhin schon angedeutet habe, mit Touch, das wird sich wiederholen im Bereich Gesicht, Sprache bis zu Gesten und Emotionserkennung und was das alles auslöst und was es da für Anwendungsfälle gibt. Und da, wo ich es persönlich mir erhoffe, wo wir aber auch schon erste Felder sehen oder erste Bereiche sehen, ist im Bereich der Energie, der erneuerbaren Energie oder der grünen Technologien. Wenn wir jetzt mal die dynamischen Technologien angucken, sind die digitalen Technologien sehr dynamisch in den letzten Jahren gewachsen und die grünen Technologien sind sehr dynamisch gewachsen in den letzten Jahren. So, und ich interessiere mich jetzt für die Schnittstelle von genau diesen beiden. Ich will digitale grüne Technologien sehen. Denn wenn es darum geht, dass wir irgendwelche Klimaziele erreichen in der nächsten Zeit, dann muss der technische Fortschritt eine richtige Rolle spielen. Und wenn wir wirklich revolutionäre, große Schritte gehen wollen, dann geht das nur mit Digitalisierung. Also da, wo Digitalisierung auf grüne Technologien trifft, da erwarte ich viel.
Ein schöner Schlusssatz, Herr Gramke. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja.
Ja, und wir hören uns schon bald wieder, denn am 15. September ist Tag der Demokratie. Dieser Tag soll weltweit die Bedeutung der Demokratie und der freien, fairen Wahlen hervorheben. Und das ist in so einem Wahljahr wie diesem, wo so viele Länder wählen oder schon gewählt haben wie nie, natürlich sehr spannend. Was ist Demokratie eigentlich genau? Kleiner Teaser, es gibt keine einheitliche Definition. Und ja, wie wird es der Demokratie in Zukunft ergehen? Hören Sie in der nächsten Folge Zukunft Made in Bavaria.